Für die kleineren Staaten war die Mitgliedschaft im Zollverein in erster Linie eine Frage des fiskalischen Eigennutzes. Es entwickelte sich daraus, wie die Ereignisse von 1866 zeigen sollten, keine politische Loyalität zu Berlin. Allem Anschein nach legte der Zollverein nicht einmal den Grundstein für eine wirtschaftliche Vorherrschaft Preußens in Deutschland, wie gemeinhin in der älteren Literatur zur wirtschaftlichen Vorgeschichte der deutschen Einigung behauptet wird. Es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass der Zollverein die industrielle Entwicklung in Preußen maßgeblich angekurbelt hätte oder dass er dazu beigetragen hätte, das Übergewicht der Landwirtschaft in der Volkswirtschaft des Königreichs zu reduzieren. Der Anteil des Zollvereins an dem später entstehenden, von Preußen dominierten Deutschen Kaiserreich war folglich keineswegs so deutlich zu erkennen, wie dies lange Zeit angenommen worden ist. Die Zollpolitik war gewiss wichtig, aber aus anderen Gründen. Eine Zeit lang war sie die vorherrschende Domäne der deutschen Politik Berlins. Auf diesem Feld lernten die Minister und Beamten, in einem spezifisch deutschen Horizont zu denken und das Verfolgen preußischer Interessen mit einer Politik des Ausgleichs und der Vermittlung zwischen den anderen deutschen Staaten zu verbinden. Der mühsame Weg zu einem deutschen Zollverein verstärkte die moralische Autorität Berlins. Er führte den liberalen und fortschrittlichen Bürgern in den kleineren Staaten vor Augen, dass Preußen bei all seinen Mängeln womöglich eine modernere und rationalere Ordnung repräsentiere. Finanzminister Friedrich von Motz und Außenminister Christian Günther Graf von Bernstorff, die beiden Staatsmänner, die in den 1820er und 1830er Jahren am engsten mit der preußischen Zollpolitik in Verbindung gebracht wurden, erkannten dies und arbeiteten konsequent an Preußens Ruf als progressive Kraft in der deutschen Politik. Die Koordination der Sicherheitspolitik bot eine weitere Sphäre für rivalisierende Einflussnahme innerhalb des Staatenbundes. Auf diesem Feld prallten von Anfang an preußische und österreichische Interessen aufeinander. Preußische Unterhändler regten 1818 bzw. 19 den Aufbau eines nationalen Bundesheeres mit einem größeren inneren Zusammenhalt unter Berliner Führung an. Doch eine von Österreich unterstützte Lobby kleinerer Staaten wollte keine Regelung akzeptieren, welche die Autonomie der kleineren deutschen Mächte beeinträchtigen könnte. Deutschland verfügte also weiterhin über keinen bundesweiten Militärapparat. Den Österreichern war das ganz recht, weil sie überzeugt waren, dass eine starke Bundesstruktur letztlich nur Preußen in die Hände spielen würde. Eine erste Gelegenheit, die Militärpolitik des Bundes auf die Probe zu stellen, ergab sich mit der französischen Julirevolution von 1830. Die Erinnerung an die revolutionären und napoleonischen Invasionen war noch frisch im Gedächtnis. Und viele Zeitgenossen, vor allem im Süden, fürchteten, dass auf den Aufstand im Sommer 1830, wie in den 1790er Jahren, ein Einmarsch in Westdeutschland folgen werde. Preußische Politiker erkannten rasch, wie die Kriegsangst zu Preußens Vorteil genutzt werden konnte. In einem Brief vom 8. Oktober 1830 an den König drängte Bernstorff auf militärische Konsultationen mit den süddeutschen Herrscherhöfen mit dem Ziel, eine gemeinsame Sicherheitspolitik zu formulieren.